Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Warum macht uns Essen eigentlich oft müde, obwohl es eigentlich Energie liefern sollte? Zu Gast ist der wunderbare Chris, Ernährungscoach und Experte für Leistungsoptimierung. Und gemeinsam decken wir die größten Mythen über Ernährung auf. Wir verraten dir, welche Lebensmittelkombinationen deine Energie blockieren und wie du das berühmte Mittagstief ein für alle Mal los wirst. Außerdem erfährst du, warum die Leber das wahre Superfood ist, was es mit Rohmilch auf sich hat und welche Supplements wirklich den Unterschied machen. Diese Folge wird deinen Blick auf Ernährung und Energie komplett verändern. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Chris Hübner. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Chris, wir essen ja, weil wir Energie brauchen. Zumindest, ne, Essen gibt uns Energie, Essen ist ein Energielieferant. Aber oft würde ich mich am liebsten danach einfach schlafen legen. Gerade so nach Mittagessen ist es oft so dieses, oh ja, und jetzt ein Stündchen schlafen irgendwie, das wäre doch ganz schön. Warum, woher kommt es? Was läuft da falsch? Weil eigentlich müssen wir doch mehr Energie danach haben eigentlich.
Ja, mag man meinen, ne? Also ich komme selber aus dem Bereich des Mittagstiefs. Könnte sagen, ich habe in der Bank gearbeitet und da war das immer so gang und gäbe. Man hat sich quasi selbst ein High Five gegeben, weil man jetzt im Mittagstief war, ja, so weil das ja alle waren einfach dort. Und ja, das ist das Mittagstief, das kenne ich. Also jeder kennt das. Ich glaube, ja. Das, was du gerade so ansprichst, ist halt einfach total üblich. Und ich habe das auch früher immer als Gang und Gäbe, als wie Gott gegeben betrachtet. Das ist halt so, ne? Ich habe gegessen und dann bin ich müde. Aber die eigentliche Hoffnung, die wir ja von Essen haben, sonst würden wir es auch wahrscheinlich nicht tun, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist doch auch, ich will Energie. Ja, also Essen gibt mir Energie. Was anderes ist es ja nicht. Es wird ja auch genauso im Körper dann am Ende transferiert, nämlich zu Energie. Und das sollte es ja womöglich auch tun. Ne? Wenn ich jetzt, war ich aber letztens irgendwann vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, war ich in Südafrika und dann die Löwen, die jagen ja auch. Die sind sehr aktiv, wenn sie denn eben jagen gehen. Also wenn sie Hunger haben, dann sind sie sehr aktiv. Und wenn sie dann erlegt haben, dann ruhen die auch. Ne? Also das scheint schon ein Ding zu sein. Also der Körper braucht einfach auch Energie, um auch das Essen aufzuspalten. Das ist so gesehen gar nicht falsch. Also es ist sogar so gesehen richtig, ja, dass wir sagen, okay, wir brauchen auch das Essen muss aufgespalten werden. Wir brauchen diese Energie auch dafür. Und dann ist der Organismus erstmal beschäftigt. Das ist auch okay. Jedoch hat das wenig damit zu tun, wie du dich mental fühlst. Also, dass du dich jetzt sehr müde fühlst, zum Beispiel, ne? Das ist eine andere Frage. In der Hoffnung, dass Essen uns Energie gibt, darf das Gehirn eigentlich relativ gut weiter funktionieren, da es ja auch gerade Treibstoff bekommt. Das heißt, der Zucker, der wird relativ schnell umgesetzt zum Beispiel. Und dann ist das Mittagstief nicht unbedingt, ich sag mal, ein Optimalzustand, sondern irgendetwas gibt es, was das Essen daran hindert, wirklich dem Körper sofort zur Verfügung zu stehen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Prozess für viele, weil man darf sich dann einfach auch selbst wenn das Essen mal gut verdaut wird, ja, darf man sich selbst einfach mal hinsetzen. Kann ich jedem nur empfehlen, 30 Minuten bis 45 Minuten nach der Mahlzeit, um zu gucken, wie geht's mir jetzt? Ja, also wie geht's mir gerade? Auch wenn es nicht das Mittagstief ist, weil ich habe das Gefühl, wir erfahren das häufig immer, wenn es richtig kacke ist, wenn es richtig scheiße läuft, dann checken wir das auch. Und ah, ich bin so müde, ja, ich habe dann und dann gegessen, könnte daran und ich weiß ja nicht. Aber wann läuft es denn auch mal gut? Es ist ja nicht immer das Mittagstief da. Und das, finde ich, ist so ein schöner Perspektivwechsel, weil es gibt Nahrung, die dir sehr gut liegt. Ja, und Bei jedem ist das ein bisschen anders, aber so kann man für sich selbst herausfinden, mit welcher Nahrung man wirklich performen kann. Und das ist total schön und total wichtig, dass es da Lösungen gibt.
Also generell verstehe ich auf jeden Fall gerade auch so dieses, dass es irgendwie natürlich ist, wenn man gerade viel gegessen hat, dass man erstmal so, okay, jetzt läuft gerade meine Verdauung auf Hochtouren und die Energie ist jetzt, nur weil ich es gegessen habe, also weil es meinen Mund in den Richtung Magen verlassen hat, ist die Energie jetzt noch nicht da, sondern die kommt ja jetzt dann erst durch die Aufschwung. Deshalb jetzt läuft die Verdauung und Co. Ich denke, es kennt auch jeder, wenn es irgendwie einem schon warm ist und man dann noch viel isst, dass einem noch wärmer wird. Ich schätze mal, es wird auch damit zu tun haben, dass dann einfach die Verdauung sagt, okay, let's go. Alle Mann, alle volle Kraft voraus und dass dann einfach die Körpertemperatur aufsteigt, weil man gerade doch gut was arbeitet innerlich. Also kann ich schon verstehen, dass es einigermaßen normal ist, danach so ein bisschen, okay, jetzt lieber mal eine entspannte Aktivität machen. Aber es gibt ja schon so, wie du schon sagst, manchmal Mahlzeiten, die einen so unfassbar müde machen. Es ist ja wirklich, dass man kaum seine Augen offen lassen kann. Also, dass man so ein bisschen schlapp ist danach oder ein bisschen heiß wird, das sehe ich auch so, glaube ich auch, kennt wahrscheinlich auch jeder. Aber gibt es irgendwie einen Anhaltspunkt oder Nahrungsmittel, wo man sagt, okay, wenn du die Kombination isst, dann wird sich garantiert zerlegen nach dem Essen. Also 100 Pro.
Also wenn man so das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Wenn man so in die Natur schaut, dann hatten wir damals und auch heute noch, ja, aber nur heute kriegen wir unser Essen weniger aus der Natur, sondern eher vom Supermarkt etc. Wenn man in die Natur schaut, was hat man damals gehabt? Ja, man hätte jetzt Fleisch jagen können, also man hätte jagen gehen können oder man hätte Früchte sammeln können. Und auch wenn man sich verschiedene Früchte anschaut, sieht man immer häufig eine Kombination aus Kohlenhydraten oder eine Kombination aus Fetten und Proteinen. Also wenn wir zum Beispiel Avocado nehmen, ja, die ist sehr, sehr fettreich, die enthält kaum Kohlenhydrate. Und bei dem Apfel, klassisch, sind es eher die Zucker, also die Kohlenhydrate, die da vermehrt vorkommen. Genauso beim Fleisch haben wir einmal eine große, gute Proteinquelle und eine Fettquelle, aber halt eben keine Kohlenhydrate. Und häufig ist es so, dass die Kombination aus Kohlenhydraten und Fetten enzymatisch etwas auslöst bei uns, was dann auch dazu führen kann, dass ich müde werde. Ja? Also Insulin zum Beispiel. Will ich jetzt mal gerade aufmachen, ein bisschen das Fass, vielleicht nur leicht, aber Insulin ist ja halt ein Haupttreiber für den Hunger auch unter anderem und regelt so ein bisschen den Stoffwechsel und sorgt dafür, dass zum Beispiel Zucker auch in die Zelle kommen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann sorgt der Körper dafür, dass dieser Apfel verstoffwechselt wird und dieser Zucker sollte womöglich in die Zelle kommen. Ja? Wir haben integrierte Zuckerspeicher in uns. Das ist auch der Grund, warum man vermeintlich vor einem Marathon dann eben so ein Carb-Loading hat. Also es bedeutet einfach, ich esse zum Beispiel Pasta und Nudeln vor dem Marathon eher. Ne? Beim Profifußballer machen das auch. Ist jedenfalls noch so angesagt, dass es gemacht wird. Dass die
Warum, also warum, was ist der Vorteil davon, das zu machen? Also ich kenne das auch,
ja,
dass
ja.
Fußball ist vor dem Spiel oder vom Lauf, Marathonlauf irgendwie, ja, heute nur Nudeln und Co. Und ich denke mir immer,
Genau,
warum?
vorher, ja. Also es ist so, dass das eine schnelle verfügbare Energie ist und man die Kohlenhydratspeicher eben auffüllen kann. Ne? Wir haben so ungefähr 1800 Kilokalorien Kohlenhydratspeicher. Auf die kann der Körper dann zugreifen. Ne? Befinden sich einmal im Muskel und einmal in der Leber und der Körper kann dann sagen, ja, jetzt rufen wir die mal ab. Die Kohlenhydrate. Und die werden auch dann infolge der Belastung werden die auch abgerufen. Das ist auch der Grund, warum man dann nach dem Sport auch öfter mal Kohlenhydrate essen kann und darf. Ja, das ist sogar eher positiv zu sehen, anstatt dass man einfach nur Kohlenhydrate isst und den ganzen Tag nichts getan hat. Das wäre zum Beispiel nicht optimal, ne? Und da helfen einem dann zum Beispiel Proteine und Fette eher weiter. Das ist zum Beispiel so, ne, ganzer Arbeitstag, aber körperlich ist da nicht so viel. Und dann diese Mischung aus Kohlenhydraten und Fetten zu sich zu nehmen, mit der der Körper eh nicht so gut umgehen kann,
Hey, ganz kurz nur, du weißt ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte und dir auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich an dich habe, ist, dass du mir hilfst, meine Botschaft in die Welt zu tragen, ja, um noch mehr Menschen zu erreichen und ein besseres Leben zu ermöglichen. Und der einzige Weg, wie wir zwei das tun, ist, wenn du die Folge mit jemandem teilst und sie bewertest. Damit tust du mir einen riesen Gefallen, aber noch wichtiger, du veränderst vielleicht das Leben von jemand anderem. Ich bin dir mega dankbar dafür und jetzt auch schon wieder zurück zum Chris.
Ist nicht die Optimallösung, auch einmal auf Energiesicht und auf einmal auf der Insulinsicht. Ja, also Insulin verhält sich normalerweise immer mit dem Zucker gleich, also gleichgesetzt. Bedeutet, ich nehme Zucker auf und dann steigt mein Insulin. Das kennt man ja auch. Vielleicht hat ja jeder auch einen Diabetiker in der Familie. Dann wird man da, also so wurde ich mit dem Thema überhaupt konfrontiert. Ich wusste, Diabetes, was ist das? So als weiß nicht, wie alt war ich da, 17 Jahre, wusste ich gar nicht, was das ist. Und dann hatte mein Onkel dann Diabetes und dann wurde ich damit konfrontiert und dann hatte irgendwann mein Papa so eine Prädiabetes entwickelt und ja, da durfte ich dann zum ersten Mal mit diesem Thema überhaupt gedanklich klarkommen. Und da hieß es dann immer, wenn ich Zucker esse, dann steigt mein Blutzucker und mein Blutzucker führt dazu, dass mein Insulin steigt. Das ist so erstmal ein kausaler Zusammenhang, der funktioniert. Der funktioniert aber auch anders. Also es gibt auch Essenskombinationen oder Kombinationen aus Essen, die den gegenteiligen Effekt haben. Bedeutet, ich kann zum Beispiel Fette, ich esse eine Birne und Erdnussbutter. Und das führt dazu, dass sich Fette und Kohlenhydrate enzymatisch aufheben. Bedeutet, mein Blutzucker steigt gar nicht so viel an, aber mein Insulin steigt an. Und ich entwickle, also das Fett blockiert die Kohlenhydrateinspeicherung oder beziehungsweise die Benutzung der Kohlenhydrate. Die werden nicht direkt zur Energie wie sonst, sondern die speichern sich dann als Fett ab. Das nennt sich dann auch Insulinresistenz. Und Insulinresistenz ist etwas, was viele, viele Menschen haben. Das ist so eine Art Vordiabetes, ja, Prädiabetes. Und Insulinresistenz ist dann eben so quasi, dieser Schlüssel von Insulin funktioniert nicht mehr so richtig, ja. Normalerweise Insulin dafür verantwortlich, dass Zucker in die Zelle kommt. Wenn ich insulinresistent bin, dann ist meine Zelle nicht mehr in der Lage, trotz Insulin den Zucker reinzulassen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, ne, aber
und den Zucker, die Zelle braucht den Zucker für Energie einfach, um ihre Arbeit zu machen.
Richtig. Zum Beispiel haben wir verschiedene Organe und die Organe funktionieren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das heißt, das Herz, das arbeitet eher mit Fetten. Das muss die ganze Zeit schlagen, ja. Das ist die ganze Zeit aktiv und unser Gehirn eigentlich auch, aber das funktioniert nicht mit Fetten. Unser Gehirn kann nur Zucker verstoffwechseln. Und Ketonkörper.
Ketonkörper. Deshalb sagt man immer, vor so Prüfungen, essen schnellen Traubenzucker irgendwo.
ja, geht richtig.
Nur fürs Hören.
insofern super, wenn dann nicht noch die Pommes hinterhergeschoben wird, ja? Weil, also okay. Sonst kannst du wieder in diese enzymatische Blockierung kommen. Und das ist wiederum nicht so gut. Das heißt, wenn es dann darum geht, auf Leistung zu kommen, dann ist Zucker sicherlich nicht verkehrt. Ja, und so vor allem Denkleistung und so weiter. Aber da sind wir dann auch schon wieder beim Mittagstief, weil häufig, was wird mittags gegessen? Ja, eine Kombination aus Fetten und Kohlenhydraten, irgendwie ein Schnitzel, Pommes, da habe ich es schon. Und dann mit Ketchup und so weiter, dann ist es schon passiert. Und das sind auch, wenn ich zurückdenke an meine Banktage, dann sind das genau diese Essen, die mich rausgehauen haben. Und wir finden in der heutigen, ja, ich sag mal, Essenskultur, die wir haben, kaum Lebensmittel, die jetzt entweder oder sind. Ne, wir haben immer die Kombination und das ist für viele Leute dann oft, das führt dann zu einer metabolischen Disbalance. Nicht nur kurzfristig, sondern auch, kann auch langfristig dazu führen. Ne? Wenn wir uns darüber, wenn wir mal darüber nachdenken, welches Lebensmittel hat es von Natur aus eine Kombination aus Fetten und Kohlenhydraten? Das ist Muttermilch zum Beispiel. Muttermilch hat eine von Natur aus eine Kombination aus den beiden. Und das ist auch gut so, weil in diesem Prozess müssen wir wachsen. Ne? Also mit diesen wenn wir diese Kombination aufnehmen, das ist nichts Schlechtes, das ist etwas, was die Natur vorgesehen hat, aber es ist etwas, wo der Körper anfängt zu wachsen. Ja? Wenn ich jetzt aber keinen Sport mache, also nicht die Wachstumshormone auch wirklich kicke, in Form von Training oder von aktiver Bewegung, ja, was passiert dann? Wenn ich dann hypokalorisch esse, das heißt über meinem Bedarf, dann nehme ich zu. Dann werde ich fett.
Okay, verstehe. Das heißt, weil ich hab mich gerade gefragt, wie wir jetzt den Bogen spannen, weil theoretisch ist ja schon so die Aussage von fast jedem, der sich irgendwie mit Ernährung auskennt und sagt, ja, eine ausgewogene Ernährung, du musst alles essen, Fett, Zucker und ja. Kohlenhydrate. Und dann hast du jetzt auch gemeint, aber oft ist es die Kombi, also so Kohlenhydrate und Fette, die halt diese Insulinresistenz dann auch befeuert oder auch verstärken kann oder auslösen kann vielleicht auch, dass kein Zucker mehr in die Zelle kommt und sie ihre Arbeit gar nicht mehr richtig machen kann. Wenn, und das war jetzt, glaube ich, noch wichtig am Ende, wenn man zu viel davon hat, also wenn der Körper gar nicht weiß, wohin damit. Weil wenn er, solange er weiß, wohin damit, ist es okay, auch durchmischt zu essen, weil man sagt ja so schon auch immer, wie du schon sagst, die meisten Mahlzeiten sind halt irgendwie was Fettiges mit was Kohlenhydratreichem.
Genau. Ja,
das ist, ich meine, man sagt natürlich auch immer, gerade für so Sportler, schau, dass du eine Proteinquelle hast in jeder Mahlzeit und darum herum deine Kohlenhydrate mit einbaust. Aber generell ist es ja in der heutigen Zeit eher schwierig, weil es ist ja schon eher fettig statt proteinreich.
Es ist keine Empfehlung, dass man das unbedingt so machen muss. Man muss es nicht trennen. Es ist vor allem für Menschen wichtig, das zu trennen, die grundsätzlich ein Gewichtsproblem haben. Also die in diesem Zyklus drinne sind. Man nennt es auch Randall-Zyklus. Für alle, die das mal nachschauen wollen.
Randall.
Ich glaube, Philip Randall heißt der Typ, der es mal 1975 oder so mal rausgefunden hat. Es ist ja rein makronährstofftechnisch einfach, was Makronährstoffe überhaupt, das heißt Makronährstoffe sind Fette und Zucker und Proteine, wie die überhaupt wirken auf den Stoffwechsel. Ne? Wir sind ja noch gar nicht in Mikronährstoffe oder so, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber erstmal nur makronährstofftechnisch, was kann da, wie können Makronährstoffe auf den Hormonhaushalt wirken zum Beispiel. Und wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Dass es nicht für jeden notwendig ist, sondern eher für Leute, die zu viel Gewicht haben.
Genau, eben. Es ist halt genau das, was du sagst. Also wenn man erstmal in diesem Zyklus drin ist, dann hat man halt schon gewisse Insulinresistenz aufgebaut und dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Aber was ich halt den Menschen dann empfehle, ist halt eben, erstmal sowieso, was hast du schon probiert? Also überhaupt mal fragen, ja, das ist ja wichtig. Aber dann eben auch mal diesen Zyklus erklären und wie das Ganze funktioniert. Und für die meisten ist das total schön zu erfahren, weil sie das so noch nie gehört haben, weil es immer wieder dieser Ansatz ist, ja, ausgewogen. Und natürlich, ich bin für ausgewogen, ich bin auch für, wir sollten auch keine Antinährstoffe zu uns nehmen und so weiter, das nicht falsch verstehen. Aber wenn es um diese Kombination geht, ist es nicht für jeden immer korrekt, vor allem, wenn man dann über seinen Bedarf ist. Wenn man über seinen Bedarf ist, dann vielleicht auch sogar getrennt. Es ist, man kann ja so ein bisschen cheaten und man kann so ein bisschen in die eine oder die andere Richtung gehen, aber halt grundsätzlich, wenn du jetzt übergewichtig bist, eher unterkalorisch essen und dazu noch die beiden Sachen getrennt zueinander zu essen, da entwickelt der Körper auf jeden Fall mehr Insulinsensitivität und dann landet auch nicht jedes Stückchen Kohlenhydrat im Fett am Ende.
Das heißt, generell, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir sind jetzt in der Situation, dass wir sagen, wir müssen Gewicht verlieren, dann würdest du sagen, eher dieses getrennte Essen, dass man wirklich sagt, okay, und wie sieht dann ein getrenntes Essen aus? Esse ich dann zum Beispiel nur ein Stück Fleisch und frühs und abends dann nur Pommes, also zum Beispiel, oder nur eine Kartoffel oder Salzkartoffeln oder sowas?
Ich würde schon über zwei Wochen mal gucken, dass ich über einen Zyklus habe, ne, und nicht so viel wechsle. Aber grundsätzlich kann das auch etwas sein, womit man sich Also wenn man sich eh mit dem Thema auseinandersetzt, kann das auch für den einen oder anderen am Ende die Lösung sein. Ich will ja eigentlich Brücken bauen, ich will ja niemanden irgendwas versperren. Ich glaube, das machen wir so schon viel zu häufig, wenn wir in so Veränderungsprozessen drin sind, dass wir uns dann so ein, ja, so irgendwas auferlegen, ja, so. Und dann kommen wir
Also
manchmal in
Diäten
so,
halt, klassische
ja, genau,
Diäten.
so dieses ganze Zwanghafte, und ich finde, das ist kein guter Umgang mit dir selber. Und da versuche ich immer Abstand von zu gewinnen und auch meinen Klienten dann immer zu sagen, hey, lass uns da raus. Also das wollen wir auch nicht. Es muss ja Spaß machen. Du hältst es ja eh nicht durch. Also ich würde es auch nicht durchhalten, wenn es mir keinen Spaß macht. Wir müssen schon Spaß an der Sache haben. Deswegen lass uns was finden, wo du Bock drauf hast, wo du auch vielleicht so einen Entdecker in dir spürst. Hey, ich mache das jetzt und ich guck mal, wie es mir geht, auch immer wieder diese Rückmeldung, ne? Weil ich finde, wir sind, selbst wenn wir in Diäten sind, sind wir so selten in Rückkopplungsprozessen drinne. So, es geht immer nur, man sieht immer nur, oh, ich verzichte gerade, ich verzichte gerade, ich verzichte gerade. Aber dass man auch mal checkt, wie geht's mir eigentlich gerade und was brauche ich denn jetzt wirklich? Und nicht immer die ganze Zeit, ja, ich muss es auch jetzt durchziehen. Ja, sowieso. Der Gedanke, irgendetwas durchzuziehen im Leben, ist halt schon irgendwie verrückt. Ja, weil am Ende ist es halt, du lebst halt.
Ja, also lass mich nochmal kurz zusammenfassen, weil damit die Hörer das auch jetzt drauf haben. Also wenn du generell viel Sport machst, Muskeln aufbaust, deine Energie auch wirklich brauchst, dann kannst du dieses miteinander vermischte Kombinationsessen schon machen mit Kohlenhydraten,
Das ist
mit
sogar
Fetten,
super.
mit Zucker und Co. Dann ist es auch super, weil dann wird es auch gleich gebraucht. Problematisch wird es nur, wenn wir das über einen zu langen Zeitraum machen, wo wir das nicht brauchen, wo der Körper sagt, ey, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, mit dieser ganzen Energie, weil dann ich schätze mal, die Zellen können dann einfach nichts mehr aufnehmen und sagen, nope, ich bin voll, passt schon, habe fertig
Vor allem keinen
und
Zucker aufnehmen, um
keinen
mich da
Zucker
nochmal, ne?
aufnehmen, ja.
Die können keinen
Genau.
Zucker aufnehmen. Der Zucker wird dann, und dann wundert man sich halt häufig, dass jedes Stückchen Kohlenhydrate immer wieder ins Fett eingespeichert wird, weil der Fettstoffwechsel läuft, der läuft, ja.
Ja. Und dann macht Sinn, auch wenn man irgendwie Gewicht verlieren möchte, mal getrennt zu essen. Also wirklich die Makros mal zu trennen über eine gewisse Zeitraum, aber auch immer zu schauen, in Resonanz mit seinem eigenen Körper zu gehen und zu sagen, hey, was tut mir denn gut, was tut mir überhaupt nicht gut? Und dieses gemischte Essen kann, auch wenn man viel Sport macht, generell schon dazu führen, dass man so einen Mittagscrash so ein bisschen hat. Das ist ganz normal, wenn man viel isst und wenn man durcheinander ist, gerade die Kombi von Kohlenhydraten und Fetten. Würdest du das so unterschreiben, die Zusammenfassung?
Ja, ich glaube, bei dem Mittagstief kommt es noch auf viel mehr an, aber das können wir jetzt ja
Ja, schieß los.
Jetzt direkt im Anschluss machen. Also wir haben jetzt gerade nur über Makros gesprochen, und grundsätzlich würde ich das so unterschreiben, mit dem Zusatz, dass wir natürlich, was brauchen wir, um überhaupt diese schöne Energie, die wir ja jeden Tag aufnehmen dürfen, manche öfter, manche weniger oft, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, ne? Dieses dauerhafte Essen, also die Frequenz des Essens, ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass der Körper gar nicht aus so Prozessen mit Verdauung überhaupt rauskommt. Es macht auch müde, ne? Also die Frequenz des Essens.
Also
Deswegen
eher für lange Pausen machen, meinst du?
eher
Was?
die Empfehlung, ja, so
Ja.
zweimal zu essen. Aber wie ich das aus meiner Banklehre kenne, was halt, glaube ich, sehr, sehr
Schwierig.
ja, auch sehr gut ist als Beispiel, weil ich kenne das, glaube ich, ganz gut dann. Da ist halt der ein oder andere Snack, der andere, da ist der Kaffee, da hat noch
Stück
ein
klein Stück
Kollege was
Kuchen.
ausgegeben,
Ja.
ne? Und dann kommst du am Ende, ja, manche Leute kommen dann auf 8, 9 Mahlzeiten, wenn es jedes Mal eine Mahlzeit ist, wenn ich was in den Mund führe, ne?
Ja, aber
Dann.
hieß es nicht auch früher irgendwann einmal, wir müssen weg von diesen drei festen großen Mahlzeiten am Tag zu mehr kleine Mahlzeiten viel öfter am Tag?
So. Also das ist sicherlich, ich glaube, in therapeutischer Hinsicht nutze ich das. Also da nutze ich die Art und Weise, also dieses Öfteressen ab und zu, ne? Um gewisse Zyklen auch aufzubrechen. Aber trotzdem könnte man als Faustregel sagen, jede Mahlzeit enthält auch Proteine. Das hilft immer schon, ja? Also eine Mahlzeit ist keine Mahlzeit, wenn sie keine Proteine enthält. Dann ist sie ein Snack. Ja, das ist so eine Faustregel, die finde ich immer sehr sinnvoll, denn dann fallen auch schon viele Snacks manchmal raus. Und man sich fragt, ja, dieser Butterkeks hier hat keine Proteine, also was mache ich? Entweder mache ich mir jetzt noch was Proteinhaltiges, esse dann den Butterkeks, oder ich lasse den Butterkeks einfach sein, ja.
Ja. Ja,
Das.
meistens hilft ja diese Millisekunde Nachdenken schon. Oft ist es
Genau.
ja zwischen, ich sehe das und nehme das, einfach nur diese ganz, ganz kurze Pause des Innehaltens, dass man
Ja.
eigentlich merkt, ja, okay, eigentlich brauche ich es nicht und weg damit. Ja, oft ist es ja
Das
schon
ist so
das.
spannend, was du sagst, weil wie komme ich in diese Achtsamkeit? Das ist ja so genial, wenn man da ist. Aber bin ich da, wenn mein Tag super gestresst ist, ich von Termin zu Termin, ich bin da ja meistens nicht. So, wie kriege ich das jetzt kultiviert, dass ich in der Sekunde mal darüber nachdenke und nicht aus einem Stress und aus einer Unachtsamkeit da das Bonbon in meinen Mund fällt. So. Und meiner Meinung nach ist es halt so, dass es morgens anfängt. Morgens ist der Moment, selbst jemand, der super gestresst ist, der kann mir sonst was erzählen, aber ich sage, morgens bist du Chef. Morgens hast du die Möglichkeit zu entscheiden, was du machst. Du hast die komplette Freiheit. Du hast die Freiheit, ein bisschen früher aufzustehen und dann hast du Zeit für dich. Es ist so. So, und in dieser Zeit kannst du Achtsamkeit schulen. Das heißt, geh in dich, atme vielleicht oder meditiere, sei dankbar für das, was du hast. Dankbarkeit ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann startest du in den Tag. Und ich sage nicht, dass nur die Meditation jetzt dein Leben verändern wird, sondern ich glaube, dass Meditation und Atemübungen jetzt, wenn wir das mal kultivieren, ja, über Jahre, 5 Minuten jeden Tag vielleicht, ja, das sind ja schon multipliziert auf ein Jahr, ist das schon eine Menge. Keine Ahnung, 60 Stunden oder was. Und diese 5 Minuten am Tag, die helfen dir nicht in diesen 5 Minuten, sondern die helfen dir für die nächsten 23 Stunden und 55 Minuten. Und das ist total wichtig für Menschen, dass sie einmal zu sich kommen, weil das wird an irgendeinem Ta Zeitpunkt des Tages wird genau diese Klarheit gebraucht, die sie da in diesen 5 Minuten erlangt haben. Und dann ist es mal der Moment, wo man vielleicht einem Streit aus dem Weg geht, weil man sagt, ach komm, das ist mir jetzt zu blöd, da brauche ich nicht drüber reden. Oder man hat halt diese anderen Eingebungen, wie, ja, nee, das lasse ich doch jetzt. Es macht ja gar keinen Sinn, was ich hier tue, ne? Und ich glaube, da so kommen wir nach und nach zu mehr Bewusstsein und zu mehr Achtsamkeit.
Hast du irgendwelche Techniken, die bei Kunden ganz gut funktionieren, dass sie in diese Achtsamkeit kommen, von diesem Unterbewusst Sachen machen zu dem wirklich sich bewusst machen, also diese 5 Minuten sich nehmen? Aber gibt's noch andere Techniken?
Also ich halte das schon für eine sehr mächtige und ich bin immer dafür, dass wir die niedrig hängenden Früchte abgreifen und nicht irgendwie uns in irgendwas verlieren. Das ist beim Sport genauso. Es gibt ja, womit soll ich anfangen? Und dann gibt es diverse schöne, tolle Übungen, aber die Basis muss auch erstmal gelegt werden. Und ich glaube, da viele da noch nicht sind, ich halte es für sehr sinnvoll, also wach zu werden und direkt, noch bevor du alles andere machst, direkt zu atmen. Direkt in dich, zu dir zu kommen und zu atmen. Ja. Und dir vielleicht Fragen zu stellen, wie, was möchte ich heute erreichen? Oder das am besten vielleicht abends, ja. Was habe ich heute gemacht, was mich meinen Träumen weiterbringt? Nicht meinen Zielen, sondern meinen Träumen. Und oder was habe ich heute gemacht, was mich davon abhält, meine Ziele oder meine Träume weiter zu verfolgen. Das sind wichtige Fragen, glaube ich, mit denen man ins Bett gehen kann, weil so bleibst du auf Kurs. Und wenn du keine Träume hast, find heraus, welche Träume du hast. Ja, aber wenn es zum Beispiel das Thema ist, ich möchte eine tolle Figur haben, ja, wie wertvoll oder belanglos das nun mal ist, ist ja auch jeder schön, wie er ist vielleicht. Aber da immer sich die Frage zu stellen, habe ich heute etwas dafür oder dagegen getan? Bin ich gut aus dem Tag rausgegangen oder war ich Verlierer des Tages? Und ja, ich glaube, das hilft auch, ja, wie gesagt, diesen Kompass irgendwie bei sich zu halten und für sich in eine Richtung zu gehen, die einem auch am Ende selbst gefallen wird.
Ja, vielleicht noch
Hilfreich.
als Tipp, weil wir auch über Ernährung sprechen, Tipp von meiner Seite. Wenn ihr euch schwer tut mit diesem Zurückhalten bei Snacks, bei Essen, was auch immer, Was ich mal als erlebt habe als Teenager bei uns zu Hause war, ich bin eines Morgens aufgewacht und überall, wo Snacks deponiert waren und Kühlschrank und Co. und Keller und Speis, hingen auf einmal Post-its mit einem dicken, fetten Fragezeichen drauf. Das hatte meine Mama wohl irgendwo gelesen. Und das hatte ich so, ja, okay, ich mache jetzt den Kühlschrank auf, aber da folgt ein Fragezeichen am Griff. So, okay, mache ich den gerade auf, weil ich wirklich Hunger habe? Oder mache ich den gerade auf, weil mir langweilig ist zum Beispiel? Ja, oder esse ich diesen Snack jetzt gerade bewusst oder esse ich den einfach, weil ich jetzt gerade irgendeine Gelüst habe irgendwie, ne? Also das vielleicht noch als praktischen Tipp, weil wir gerade von Essen reden, das habe ich mal erlebt und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Und so kannst du ja auch, das kann ja auch so ein, das ist ja auch so eine Low-Hanging-Food. Jeder hat Post-its daheim, jeder hat einen Stift daheim, jeder hat einen Kühlschrank daheim, mach ein Post-it, hängt's hin. Wenn du es natürlich zu oft missachtest, dann verliert es natürlich irgendwann seinen Zweck, ne? Also dann kannst du ja auch gleich abmachen, sondern wenn du das wahrnimmst und siehst, dann musst du dich schon immer ehrlich hinterfragen und sagen, ja, okay, ich mache die Kühlschranktür jetzt auf, weil ich wirklich was essen muss und will auch. Also, und
Genau.
dann esse ich was mit Protein.
Ja, jeder kennt das ja so ein bisschen, ne? Dass man diese irgendwelche Zeitschaltuhren bei so App-Benutzung oder so weiter. Manche haben das, ich auch, und ich muss sagen, ich ignoriere es einfach jedes Mal. Also es ist mir diese Erinnerung, du bist jetzt 15 Minuten in dieser App, also es wird so hart ignoriert von mir.
Ja.
Also da vielleicht
Ja,
auch
genau.
genau das, was du sagst, ne? Wenn man es zu oft missachtet, ist es halt einfach, ja, dann machst du es aber auch nicht länger, ne? Also die Sachen bleiben dann auch nicht mehr länger da
Genau.
hängen, kann man sagen.
Genau.
Aber
Ich
das
meine,
ist,
das kann
jeder
helfen.
arbeitet ja auch
Genau, es
anders.
kann helfen für den Einstieg, aber du musst schon generell die Motivation mitbringen, das auch wirklich durchziehen zu wollen, was ändern zu wollen, ne? Aber Chris,
Genau.
wir wollten über die Mikros sprechen.
Ja, genau. Ja, bei den Mikros finde ich, was mich abgeholt hat bei den Mikros ist, dass wir ständig Energie aufnehmen in Form von Makros, wo wir drüber gesprochen haben, und dann uns kaum die Frage stellen, wie werden Makros eigentlich zu Energie? Und da helfen uns eben die Mikros, ja, also die Mikronährstoffe. Das sind Spurenelemente, das sind Mineralien, das sind Vitamine, und das wird manchmal so ein bisschen belächelt, weil hast du deine Vitamine genommen etc. Das ist so ein Spruch. Der wird so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, finde ich, weil es ist so unfassbar wichtig, seine Vitamine aufzunehmen. Und
Ja.
wir können das auf verschiedene Arten und Weisen tun, ne? Also wir können Mikros und Makros natürlich auch kombinieren. Das heißt, ich sollte aber vielleicht nicht das Toastbrot essen. Ja? Das Toastbrot ist sehr, sehr nährstoffarm. Und wenn ich von Nährstoffen spreche, spreche ich auch von Mikronährstoffen. Das Toastbrot ist sehr nährstoffarm. Und wenn ich natürlich eine Mahlzeit habe, die sehr nährstoffarm ist, aber energiedicht, dann habe ich ein Problem in der Umsetzung von Energie. Und Energie umzusetzen, also um diese Energie wirklich auf die Straße zu bringen, dafür brauche ich Mikronährstoffe. Und das kann eben ein weiteres Thema sein, wo wir in das Mittagstief rutschen, ja? Also eine sehr energiedichte Nahrung heißt nicht, dass ich die Energie direkt auf die Straße bringe, sondern ich brauche meine Vitamine, ich brauche meine Mikronährstoffe, um am Ende, das passiert alles auf Zellebene, um am Ende mit den Mikronährstoffen diese Energie auch umzusetzen. Bedeutet, dickere Menschen haben ein Problem in der Umsetzung ihrer Energie, weil offensichtlich haben sie ja genug Energie da. Die haben mehr Energie als ich zur Verfügung, aktuell. Ja, aber die können sie nicht umsetzen. Deswegen neigen wir dann dazu, eher müder zu sein, schlapp zu sein, uns vielleicht nicht aufraffen zu können, ne? Und da ist der Schweinehund dann öfter da und so weiter. Also dann sprechen wir immer wieder von Energie. Und das hat man lange, lange in der Medizin nicht getan. Man hat nicht über Energie gesprochen, weil man keinen Zugang hatte, weil es nichts Greifbares war. Und heutzutage hat sich das so, es wandelt sich so nach und nach. Also wir reden immer mehr über Energie. Und warum reden wir mehr darüber? Weil wir mittlerweile auch besser verstanden haben, woher das kommt. Ja, die Medizin hat sich dann irgendwann da etwas entwickelt, was heißt entwickelt, etwas kennengelernt. Das nennt sich ATP. Das wird in uns freigesetzt. ATP ist unsere Energie. Und die wird in den Mitochondrien freigesetzt. Und das ist, die Mitochondrien sind eine sehr gute Brücke zu vielen Dingen. Ja, sie sind eine sehr gute Brücke von Krankheit zu Gesundheit und andersrum. Also wenn heißt, wenn meine Mitochondrien, meine Energie nicht funktioniert, dann habe ich auch Schwierigkeiten, Krankheiten zu heilen. Ja, also dann komme ich nicht in Regenerationsprozesse, sondern bin dann eher in der Degeneration. Das heißt, ich kann schlechter Muskeln aufbauen. Ich kann vielleicht aber auch meine Bauchspeicheldrüse macht nicht mehr so richtig. Und da kommen keine Heilungsprozesse in Gang. Und das ist dann das Thema. Also das heißt, diese Energielosigkeit zieht sich nicht nur durch dieses ganze Thema, hey, ich bin heute so müde und ich komme irgendwie nicht in Umsetzung, sondern es hat auch wirklich Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel, auf deinen Organismus. Und da reden wir vom Haarwachstum, da reden wir von allem, ja. Wie dein Auge funktioniert, etc. Mhm. Also da können wir aus der Art und Weise, wie das Mitochondrium funktioniert, können wir so viel mehr draus ziehen, ne? Und auch in der chinesischen, zum Beispiel in der chinesischen Medizin, da heißt es immer so das Qi, ja. Und wir konnten das Qi nie so richtig greifen, oder viele Leute und ich hatte auch Probleme, Chakren oder sowas zu greifen, ja. Was sind Chakren eigentlich? Was ist das? Wir haben sie im Körper und irgendwie ist es so Punkte im Körper, die so eine Linie durchziehen bis zu meinem Kronenchakra, von meinem Wurzelchakra bis zu meinem Kronenchakra. Und das ist doch voll der Spiel, das ist doch voll Spiri. Was ist das, ne? Und ich habe gelernt durch Mitochondrien, was überhaupt Chakren sind. Und ich finde es halt super spannend, weil die für diese Energie zuständig sind. Und wir haben in den Mitochondrien, das finde ich spannend, da haben wir so einen Eisenkern drinne, ja, der dreht sich unfassbar schnell, 9000 Mal die Sekunde, wenn es gut läuft. Wenn wir nicht in unserer Energie sind, dann weniger schnell. Und der dreht sich so 9000 Mal die Sekunde, so Eisen. Ja, wirklich ein Rotor, wie man sich ihn vorstellt, so ein mechanischer Rotor. Und der dreht sich dann diese 9000 Mal die Sekunde. Und wenn sich Eisen sehr schnell dreht, dann haben wir so eine Art Spule, also eine Art Magnet oder Energiefeld. Und dann kommen wir diesem Thema Qi vielleicht etwas näher, ja, weil das ist auch irgendwie was. Und dadurch habe ich gelernt, so, ja, mit den Chakren, ich check's langsam, weil es ist eigentlich auch nur unsere Mitochondrien, die sammeln sich an bestimmten Punkten vermehrt an, zum Beispiel an unserem Herzen, das wird sehr gebraucht, dauerhaft. Da haben wir eine hohe mitochondriale Dichte, also viele Mitochondrien auf einem Punkt. Wir haben auch ein Herzchakra. Und da ist natürlich viel mehr Drehmoment drinnen, ne? Da ist viel mehr Aktion. Und das finde ich halt spannend. Also da fließt Energie. Und dann kam ich mal langsam so zurecht mit diesen Chakren, mit diesem Energieding. Und das hat für mich die Brücke gebaut. Aber ich brauchte diesen wissenschaftlichen Aspekt für mich persönlich. Mhm. Ja, und manche brauchen eher die kommen von der anderen Seite. Und was ich dann eben immer wieder wichtig fand, ist, dass man sieht, Energie muss umgesetzt werden. Und ich kann dabei helfen. Ich kann dabei helfen, Energie umzusetzen. Und das kann ich, indem ich meine Mitochondrien eben züchte. Das ist so eine Mitochondrienzucht, könnte man sagen. Es sind wie kleine Schäfchen, die da in deinem Körper sind und die ganze Zeit Energie mähen. Ja, und ja, das war für mich so ein sehr, sehr guter Zugang zu Energie.
Mhm. Und das heißt generell, weil du auch am Anfang gemeint hattest, sehr dichte Lebensmittel sind schwer auch aufzubrechen in Energie.
Ganz am Anfang.
Energiedichte, genau. Gibt's was sind so Beispiele von so energiedichten Lebensmitteln? Vielleicht darf man sich was drunter vorstellen.
Die kennt für wahrscheinlich jeder. Es wäre jetzt sowas wie eine Currywurst. Currywurst-Pommes. Sehr energiedicht. Aber es gibt, geht eigentlich noch schlimmer. Also das Brötchen. Also das Brötchen ist unfassbar energiedicht und nährstoffarm. Ne? Und die Kombination wäre perfekt. So, also die Natur hat sich da eigentlich schon immer was bei gedacht. Ist sowas wie Fleisch, ja, oder Leber. Leber ist das Nonplusultra Lebensmittel, was du essen kannst. Sehr, sehr nährstoffdicht und energietechnisch auch kein Problem. Also jetzt nicht sonderlich super viel, aber super wenig Energie. Aber ich würde weg von energiedicht, sondern ich würde gucken, was ist nährstoffdicht. Ich kaufe mittlerweile, wenn ich in den Supermarkt gehe, meistens überspringe ich den ganzen Teil mit dem Super, sondern gehe eher zu Gemüse, dann Fleisch, dann Fisch, Eier, Käse und dann zur Kasse. Und aber davon mal weg, es ist, ich finde es wichtig, dass wir verstehen, ich will eigentlich nährstoffdicht einkaufen. Das heißt, ich schaue mir auch an, also so, ich finde Preisschilder auch so dämlich, deswegen, ja. Es sollte eher so Nährstoffschilder geben. So, das ist, da, hier kriegst du was für dein Geld. Das ist sehr nährstoffdicht. Und du zahlst nur so und so viel Euro, also pro Nährstoff, Euro, ne?
Ja.
Nährstoff-Euro-Bilanz quasi.
Nicht der
Ja, und
Kilopreis drunter steht, sondern der Nährstoffpreis
genau,
muss
Nährstoffpreis.
drunter
Und der
stehen.
ist bei Leber ist der am geringsten. Also du zahlst am wenigsten für die meisten Nährstoffe. Eine Leber kostet, eine gute Bio-Leber kostet 15 Euro oder so das Kilo. Das ist super. Mir persönlich schmeckt sie nicht.
Mehr auch nicht.
Ja, aber ich habe einen Tipp für Leute, die das unbedingt auch, also die sie Nährstoffe halt aufnehmen möchten und trotzdem, ja, also die Nährstoffe der Leber, auf die nicht verzichten wollen, aber dann ja, die nicht so mögen. Und das ist mein persönlicher Tipp. Ich friere meine Leber ein, ich taue die dann so ein paar, eine halbe Stunde auf, dann kann ich die schneiden, dann schneide ich die in Würfel und dann nehme ich so ein, zwei, drei Würfel und schluck die, beiß die einmal platt und dann schluck ich die runter. Das ist so für mich persönlich mein Supplement, weil die Leber kann man wirklich als Supplement betrachten, weil sie so viele Nährstoffe enthält. Kleiner Vergleich zu wie nährstoffdicht ist die Leber eigentlich? 21 Gramm Leber, das ist so ungefähr ein Daumen, ja? So ein kleiner Daumen. 21 Gramm Leber enthalten genauso viele Nährstoffe wie 4000 Gramm Brot.
Wow.
Das ist unfassbar, ja? Also,
Ist ein ordentlicher Leib.
du würdest mit 4000 Gramm Brot vermutlich, ich weiß nicht, wie viele Tage satt sein, ja?
Lange, sehr lange,
Lange
einige
satt.
Wochen.
Einige Wochen satt. Und, aber du hast keine Nährstoffe aufgenommen. So, jetzt sage ich dir, du hast mit 21 Gramm Leber dieselbe Anzahl wie mit 4000 Gramm Brot an Nährstoffen aufgenommen. Und dann ist er, das ist schon krass. Also da überlegt sich, glaube ich, jeder so ein bisschen, ey, okay, vielleicht muss ich ein paar Nährstoffe noch entweder supplementieren, wenn ich jetzt nicht auf die eine Sache verzichten kann, oder wie kann ich die Kombination aus beidem in mein Leben integrieren?
Ja,
Aber
das wäre jetzt nämlich
das
die
war
nächste
für
Frage
mich.
gewesen, wegen den Supplements auch, aber was vielleicht vorher noch, was sind denn so typische sehr nährstoffdichte Lebensmittel, wenn du ein paar nennen kannst für die Zuhörer einfach? Also Leber.
Leber als Nummer eins, ist ja auch sehr bio verfügbar, Rindfleisch, sehr bio verfügbar, sowas wie Herz auch, also Organe tendenziell haben eher mehr Nährstoffe, weil auch da einfach mehr mitochondriale Dichte stattfindet, ne?
Auch verarbeitete Organe oder wirklich dann in der Rohform und dann irgendwie angebraten
Du
oder
kannst,
so?
wenn wir von Verarbeitung sprechen, sprechen wir von einfach nur ich brate und ich röste und
Ja,
was
oder
auch
so
immer,
ein,
ne?
es gibt ja auch so eingemachtes Fleisch, das so
Ja.
zerstückelt ist und das ist dann ja auch oft so Herz, Niere, Leber, alles Mögliche mit Neig mischt.
Das ist, wenn das Verarbeitung ist, ja, dann ja. Also Verarbeitung ist für mich bei Fleisch sowas wie so ein, das wird hier kaum gegessen, in Amerika eher mehr, so, das ist so eine, so Fleischcane heißt es, also so eine Dose mit Fleisch. Das ist meistens kein gutes Fleisch, erstens, ja. Also es kommt auch wirklich auf die Qualität an. Ich würde da gerade bei Organen einfach auf die Qualität achten, aber auch sonst würde ich bei Fleisch sehr auf die Qualität achten. Lieber ein bisschen mehr dafür ausgeben. Viele, mit denen ich dann auch arbeite, sagen ja, das ist finanziell ja dann so ein kleines Ding, wenn ich jetzt eher mehr Fleisch esse. Ich sage, ja, das stimmt, aber probier es mal aus. Du wirst, glaube ich, wahrscheinlich sogar weniger ausgeben teilweise, ne? Weil wenn du wirst weniger Snacks essen, du wirst irgendwie grundsätzlich ein bisschen mehr fasten, weil diese Mischung aus Energie und Nährstoffen wird dich einfach länger satt halten. Du wirst in der Lage sein, Energie besser zu verarbeiten. Da wirst du längere Zeit von zehren, grundsätzlich, ne? Anstatt, als wenn du jetzt zwei Brötchen mit Wurst isst, ja? Genau, also das ist so ein Thema. Noch weitere energiedichte Lebensmittel sind also Milchprodukte. Aber da bitte darauf aufpassen, wenn ich jetzt Milchprodukte sage, dann sage ich eigentlich Rohmilchprodukte. Also so etwas wie, ja, Rohmilchkäse, das ist meistens sowas wie Emmentaler oder Bergkäse. Da muss man aber, da kann man auch immer hinten drauf schauen. Da steht dann auch, was ein Rohmilchprodukt ist. Ich halte Abstand von normalen, konventionellen Milchprodukten. Finde es auch immer spannend, dass ich Rohmilch sagen muss, wenn ich richtige Milch meine und Milch sage, wenn, ne, es ist halt auch irgendwie
Wo ist denn
verrückt.
der Unterschied überhaupt? Rohmilch und normale
Rohmilch, die
Milch?
kommt direkt vom Bauern. Die kommt direkt aus dem Hahn quasi.
Aha, und Milch? Also, wo kommt Milch her?
Milch wird verarbeitet, ja. Also Milch, es gibt ja den Homogenisierungsprozess und den Pasteurisierungsprozess. Das ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer. Beim Homogenisierungsprozess wird die Milch auf etwa 95 Grad erhitzt. Beim Pasteurisierungsprozess, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, was da passiert. Das ist auch überhaupt nicht erforscht. Es gibt ganz wenig Studien. Ich musste sehr lange suchen, um einen Grund zu finden, das doch lieber nicht zu konsumieren. Aber einen habe ich und die Studie werde ich auch gleich nochmal darlegen. Aber Pasteurisierung ist meine ich, etwas, wo man die Milch auf eine Platte spritzt, etwas erhitzt und dann auf eine Platte spritzt und dabei zerfallen bestimmte Enzyme oder gehen
Okay.
bestimmte Enzyme kaputt. Dadurch macht man die Milch am Ende, geht es darum, die Milch haltbarer zu machen. Auch spannend, wie hat überhaupt dieser Pasteurisierungsprozess begonnen? Wir haben 1809, ich bin mir nicht mehr, über das Jahr bin ich mir nicht mehr sicher, aber die Familie Rockefeller hat damals in Amerika angefangen, also hatte sehr großen Einfluss auf die Politik und hat dann angefangen zu sagen, ja, wir haben hier so eine Maschine, das ist der Pasteurisator von Louis Pasteur entwickelt. Und ja, wir müssen das jetzt, also wir machen das jetzt so ab jetzt mit der Milch. Also es muss immer pasteurisiert werden, ansonsten zahlst du eine Strafe, lieber Bauer.
Stark.
Hier. Also kauf unsere Maschine, ja. Und das hat sich durchgesetzt einfach. Also kein Bauer durfte mehr Rohmilch verkaufen, obwohl es gang und gäbe war. Also das hat man halt so gemacht. Was hätte man auch sonst machen sollen? Man hat die Milch ja getrunken. Es hat auch niemand krank gemacht. Dann ging es weiter. Dann hat sich das halt so verbreitet. Und jetzt seitdem kannst du einfach überhaupt, also bis heute kannst du keine Milch wirklich mehr kaufen. Rohmilch ist ja verboten in Deutschland im Supermarkt und so weiter zu verkaufen. Du kannst Rohmilch nur direkt beim Bauern kaufen. 300 Meter Radius vom Bauern entfernt kannst du Rohmilch kaufen. Das ist schon sehr, sehr krass. Ich glaube, es gibt kein Lebensmittel, was so restriktiert wird
Okay.
wie Milch. Und zu der Studie, die ich genannt habe, und das war für mich ausschlaggebend, dann am Ende auch keine Milchprodukte mehr zu essen, die pasteurisiert sind. Es gibt ich weiß nicht, das war jetzt auch, da gibt es ja jetzt auch nicht viele. Ja, ich würde mal sagen, keine Ahnung, N10 oder so. Also nicht viele Teilnehmer. Es waren zwei Kälber, über die ich jetzt spreche. Das eine Kalb wurde ganz normal mit der Muttermilch gefüttert. Das andere Kalb wurde mit pasteurisierter Milch gefüttert. Nicht homogenisiert, nur pasteurisiert. Normalerweise haben die Kälber dann, jetzt müsste ich auch noch mal reinschauen, aber nach 3 Monaten dann ein Gewicht von, keine Ahnung, 200 Kilo. Bei dem Kalb war es jetzt 200 Kilo. Ich weiß nicht, ob es 3 oder 6 Monate waren. Und bei dem Kalb, was dann über eine pasteurisierte Milch ernährt wurde, das Kalb hatte Probleme mit den Knochen. Also es hat wirklich so, wie gesagt, keine gute Knochenentwicklung und hat dementsprechend auch nur 115 Kilo gewogen. Also irgendwas scheint da zu sein, was uns nicht optimal liegt, beziehungsweise den Kälbern. Und das ist ja eigentlich das Nahrungsmittel der Kälber, ja? Also wir verändern das Nahrungsmittel, damit ein Kalb, normalerweise sollte es davon wachsen und das tut es nicht. Also es ist irgendwie so one job.
Ja.
Diese Milch hat eigentlich einen Job und wir haben das so verändert, dass es nicht mehr den gleichen Job macht. Und das ist für mich, da brauche ich dann auch eigentlich nicht mehr Infos, wenn ich das so weiß, dass ich dann eher auf pasteurisierte und homogenisierte Milch verzichte. Das
Ja.
heißt, diese Produkte nehme ich einfach nicht mehr zu mir, sondern ich gucke, dass ich ein ehrliches Produkt von meinem Bauern bekomme, wo ich einmal die Woche hinfahre, dann habe ich meine Milch. Aus der Milch kann ich alles herstellen, was ich möchte. Ich kann daraus Frischkäse herstellen, Kefir etc. Also du bist selber Chef, ja, kannst selber machen. Und das ist halt auch schön. Das ist mir persönlich ein gutes Gefühl.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, jeder kann einfach mal nachschauen, gerade wenn es um nährstoffdichte Lebensmittel geht, gibt es ja sicherlich Listen und Co., wo man sich da ein bisschen informieren kann. Und dann anhand der dann vielleicht auch zu sagen, hey, vielleicht fange ich mal beim Frühstück an und ändere mal mein Frühstück, baue ein paar nährstoffdichtere Sachen ein.
Ja.
Und dann muss ich vielleicht auch weniger supplementieren. Gehen wir noch mal zu
Richtig.
Supplements, Chris.
Genau. Zu Supplementen. Was kann man da sagen? Also grundsätzlich sind wir ja ohne Supplemente groß geworden, haben uns ohne Supplemente entwickelt. Wir bräuchten auch, ich sag, eigentlich haben wir alle ein Defizit, ja. Also es liegt eher an der Ernährung, anstatt an der Nicht-Supplementierung, weil wenn unsere Ernährung wieder ehrlich und fair wäre, für alle, für den Boden, für den Bauern, für alle Beteiligten, dann müssten wir auch weniger supplementieren. So, vielleicht hat der eine oder andere auch schon davon gehört, dass einfach die Nährstoffe in Gemüse, im Brot, in Keimen und so weiter einfach deutlich geringer sind als noch vor 30, 40 Jahren. Also da haben wir einfach so viel schon verloren. Vor allem Magnesium. Magnesium ist ein Supplement, was gar nicht wegzudenken ist bei mir, also und auch bei meinen Kunden. Jeder bekommt und supplementiert sehr viel Magnesium. Magnesium kann man auch nicht überdosieren in dem Fall. Man würde höchstens weichen Stuhl davon bekommen. Und das ist ein Supplement, was ich jedem ans Herz legen kann. Wurde bei mir so lange nicht darauf geachtet. Es hieß immer nur, ja, du hast Krämpfe, nimm Magnesium. Das ist so der Klassiker, ne? Und sicherlich super, nimm Magnesium bei Krämpfen. Nimm aber auch Magnesium einfach so und dosier dich hoch. Dosier dich hoch mit Magnesium. Magnesiumspiegel im Blut ist so eine gute Aussagekraft dafür, wie viel Energie dein Mitochondrium eigentlich produziert. Wir haben so Normwerte in Deutschland. Wenn du jetzt deinen Magnesiumspiegel mal testen möchtest, dann haben wir verschiedene Normen und diese Norm ist sehr breit gefächert. Ich glaube, es geht von 0,6 Millimol auf 1,1 Millimol. So, das ist so die Norm. Und da ist es so, dass wenn du jetzt bei 1,1, also im oberen Normbereich bist, da hast du so ungefähr 100% Mitochondrienleistung, ja, oder so annähernd. Das kann man schon so sagen. Und dann bei 0,6, also ungefähr nur 60% Energieleistung, also mitochondriale Leistung. Ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich würde jetzt eigentlich eher die Norm ein bisschen verändern, aber es ist halt so. Aber dein Ziel ist es eigentlich als funktionierender Organismus, als Mensch, jemand, der auch leisten möchte, und das wollen wir alle irgendwie, im oberen Normbereich zu sein mit deinem Magnesiumwert. Das ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Hebel, um deine Leistung zu maximieren und zu verbessern.
Ja, also ich
Genau.
generell Magnesium, ich kenne niemanden, der irgendwie sportlich aktiv ist, der Magnesium nicht supplementiert.
Ah, gut, super. Ich kenne eine
Also
Menge Leute, die es nicht supplementieren.
ja, die vielleicht kenne ich viele, die Magnesium supplementieren, aber wenige, die Magnesium regelmäßig supplementieren, sondern eher so dieses,
Ja.
ja,
Nehmen wir
heute, weil
mal.
es da ist, nehme ich mal eins.
Genau. Und dann ist es auch meistens und oft ist es halt ein billiges Produkt. Also ich kann nur dazu raten, dass man sich da ein bisschen erkundigt. Ein paar Marken gibt es, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Es gibt auch unterschiedliche Magnesia, ja. Es gibt Magnesiummalat, Glycinat, Citrat, es gibt verschiedene und da sollte man sich auch nochmal ein bisschen mit befassen, welches Magnesium jetzt welche Wirkung hat. Ich empfehle meinen Kunden meistens, also aufgrund von auch Insulinresistenz etc., häufig Glycinat. Das bringt den Stoffwechsel so ein bisschen, also sorgt vor allem dafür, dass die Muskeln entspannen, die Muskeln besser Stoffe aufnehmen können etc. Also da auch nochmal vielleicht, ja, ein bisschen Informationen, welches Magnesium wichtig ist. Ja,
Ja,
so ich nehme.
was gibt's noch für Sachen, bei denen du sagst, da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man die supplementiert, weil da haben wir sicherlich alle einen Mangel.
Omega-3 ist häufig ein Thema, was auch antientzündlich arbeitet. Omega-3, vor allem auch bei den Themen Insulinresistenz, Depressionen, Kopfschmerzen, Schmerzlinderung etc. ist Omega-3 immer ein gutes Allheilmittel, sage ich jetzt mal. Also ein guter Zugang auf jeden Fall. Und da habe ich auch schöne Erfahrungen mitgemacht, dass dann gewisse Dinge wieder funktionieren, dass der Zuckerstoffwechsel wieder ein bisschen besser funktioniert. Ja, aber auch einfach Entzündungen, der Körper nicht mehr so stark auf Entzündungen reagiert oder auch auf Zucker reagiert. Was haben wir noch? Zink finde ich immer einen wichtigen Wert, vor allem für uns Männer. Wir sind ja eigentlich Testosteronmaschinen, die sind wir aber leider nicht mehr so sehr, also nicht mehr so wie früher. Das merkt man auch mittlerweile in der Reproduktionsrate bei uns Männern. Es ist nicht mehr immer nur die Frau, die schuld ist, dass wir keine Kinder mehr bekommen, sondern auch wir Männer. Und da sind, da kann man natürlich jetzt einen Riesenfass aufmachen, aber Testosteron ist auf jeden Fall, ist Zink da ein Treiber für den Mann, dass wir da ja wieder auf Spur kommen, sage ich mal.
Sehr gut. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Versucht eure Ernährung ein bisschen umzustellen auf Energiedichte oder Nährstoffdichte. Nährstoffdichte. Lebensmittel. Wenn ihr den Afternoon Crash, das Mittagstief irgendwie vermeiden wollt, dann schaut, dass ihr getrennt esst von Fett und Kohlenhydraten. Ansonsten kann es euch erwischen. Mhm. Gemischt ist aber nicht so schlimm, wenn ihr die Energie auch wirklich benötigt. Also wenn ihr viel Workouts macht, wenn ihr sehr aktiv seid. Ansonsten, wenn ihr zu viel Energie in euren Körper reinstopft, dann wird sich das irgendwann auch im Körper bemerkbar machen und vor allem an den Fett- und Rettungsringen wahrscheinlich, plus solche schönen Dinge wie Insulinresistenz, Diabetes und so weiter, wenn man es entsprechend lange und intensiv betreibt, sowas. Und ansonsten Supplements, ganz wichtig. Wir werden wahrscheinlich alle irgendwo ein Defizit haben, weil die Nahrung einfach nicht mehr so viel hergibt wie früher noch. Das heißt, schaut, dass ihr eure Supplements auf die Kette bekommt. Holt euch keine billigen, investiert da Geld, wenn möglich. Ja, ist immer eine Geldfrage natürlich, aber euer Körper wird euch wahrscheinlich danken. Und wenn ihr es könnt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ein bisschen Recherche reinstecken. Kauft wieder Rohmilch beim Bauern. Und habe ich irgendwas vergessen, Chris?
Nö, aber du kannst halt einige Supplemente sein lassen, wenn du Leber konsumierst. Das ist
genau
das Fakt.
Ne? Also und esst mehr heute, Leber. Ja. Ja. Esst mehr Leber und dann Organe, Leute.
Dann ist auch nicht so teuer.
Sehr genau. Gut. Chris, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Sag den Leuten gern noch, wo sie dich finden können, wo sie dich auch fragen können, wenn sie irgendwelche Fragen haben.
Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte, dass ich zum zweiten Mal da sein durfte. Und ja, ihr könnt mich finden in Köln. Da habe ich mein Studio. Ich mache Personal Coaching. Wir machen auch Personal Coaching in Gruppen. Das ist ein neues Produkt, was wir auf den Markt werfen. Da arbeiten wir an der Haltung, nicht nur an der Körperhaltung, sondern auch an der Geisteshaltung. Das ist ein Kombi quasi, wo wir wirklich ganzheitlich dir ein Verständnis von Stoffwechsel, von Muskelaufbau, von Haltungsthemen wie krummen Rücken und ich stehe die ganze Zeit schief da, wo wir so eine Art Kombiprodukt gebildet haben, welches dich einfach auf eine gute Basis, in einer guten Basis abholt. Und genau, das kannst du in Köln finden. Da haben wir auch, da machen wir ein Online- und Offline-Ding draus, also sowohl in Köln direkt als auch online. Allerdings wollen wir das bald auch ausweiten in ein nur Online-Produkt. Deshalb, wir suchen noch Teilnehmer für nur Online. Falls du dich da angesprochen fühlst, wir freuen uns, wenn du dich meldest auf www.omega-coaching.com.
Genau, Link findet ihr auch in den Shownotes. Chris, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Es hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, viel dazugelernt und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Wer weiß, über welches Thema dann. Auf jeden Fall, Leute, euch auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es ging euch genauso und ihr konntet viel mitnehmen. Meldet euch beim Chris, schaut den Link an, klickt mal auf seiner Website vorbei und ansonsten seid lieb zueinander und bleibt sauber. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Ciao.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.